Die Geschichte des Ritters von der traurigen Gestalt gehört heute zum Kanon der Weltliteratur. Der schrullige und heruntergekommene Landadelige Alonso Quijano verweigert aus Prinzip manuelle Arbeit und hat zu viel Zeit zum Lesen. So wird er über der maßlosen Lektüre von Ritterromanen mehr oder weniger verrückt. Traurig ob der untergegangenen Ritterwelt, beschließt Alonso Quijano, sich künftighin Don Quixote zu nennen und mit seinem verfressenen, aber lebensklugen Knappen Sancho Panza über die Lande zu reiten. In der Erwartung, als Ritter seinen Heldenmut in diversen Abenteuern zu beweisen, bekämpft der selbsternannte Ritter Riesen, Zauberer und fremde Heere, die allesamt seiner verrückten und realitätsfernen Wahrnehmung entspringen. Gemäß seinen ritterlichen Vorbildern wählt er sich eine schöne Prinzessin zur Gebieterin seines Herzens und nennt sie künftighin Dulcinea, die Süße von Toboso. Freilich handelt es sich bei Dulcinea in Wirklichkeit um ein derbes Bauernmädchen, das er in seiner Jugend heimlich verehrt hat. Auf den ersten Blick erscheint der Plot wohl wenig geeignet, als einer der ersten modernen Romane in die Literaturgeschichte einzugehen, wie auch der Romanist Wolfram Eichinger bestätigt.
Auf jeden Fall ist es sehr, sehr kurios, dass ein Roman, in dem die Hauptfigur eine versunkene Welt wieder erstehen lässt, also die Welt der Ritter und der Abenteuer und der schönen Fräulein, die gerettet werden müssen, also dass quasi eine Parodie auf eine sterbende Gattung Keim des modernen Romans wird.
In der Figur des Don Quixote scheint bei näherer Betrachtung ein allgemein menschlicher Zug zu liegen, der dafür verantwortlich sein dürfte, dass sich so viele Menschen mit dem Ritter identifizieren konnten und können. Ist am Ende nicht jeder Mensch ein Ritter, der Tag für Tag versucht, mit der Lanze seiner verschrobenen Vernunft seine Träume, Fantasien und Vorstellungen zu verwirklichen? Wolfram Eichinger:
Dem Quixote, der beschließt, gut, jetzt hole ich da die alte Rüstung von meinem Urgroßvater hervor und bastel mir ein Visier dazu und das Pferd, das gerade noch gut genug ist, und dann reite ich los. Natürlich dieses sich selbst entwerfen im Sinn von Existenzialismus des 20. Jahrhunderts, eine neue Identität annehmen, jemand anderer sein, ein geträumtes, ungelebtes Leben, also dann Wirklichkeit werden lassen durch Inszenierung, durch Enactment. Und insofern sind wir natürlich alle Don Quixote und Sancho Panza. Ja. Wir entwerfen unser Leben auf der Grundlage von Skripts, Szenarios, wie Jerome Bronner sagen würde, die uns unsere Kultur zur Verfügung stellt.
Als historische Bedingungen für die narrativen Brüche und Spiegelungen im Don Quixote werden laut Wolfram Eichinger in letzter Zeit vermehrt die damaligen Neuerungen auf optischem Gebiet mitbedacht, wie etwa die Erfindung des Mikroskops und Teleskops. Jene Erfindungen bedingten die Erfahrung einer gebrochenen Wirklichkeit, die nur mittels multiperspektivischer Spiegelungen realitätsgetreu erfahrbar sei. Dem von den Naturwissenschaften jener Zeit vorangetriebenen rationalen Weltbild steht auf der anderen Seite ein von Glauben und Aberglauben befeuerter Irrationalismus gegenüber. Angesichts dessen mutet Don Quixotes Verrücktheit wie eine private Schrulle an. Wolfram Eichinger:
Die Menschen des 17. Jahrhunderts und ich glaube auch nicht die Menschen des 21. Jahrhunderts sind ja letztlich nicht weniger verrückt als Don Quixote. König Philipp IV. Lässt nach seinem Tod 1665 10.000 Seelenmessen lesen, führt damit seine Seele weniger lang im Fegefeuer braten muss. Ich meine, das ist genauso wahnwitzig oder irrational, wenn man so will, also wenn man den Glauben an das Fegefeuer nicht teilt, wie die aus Ritterbüchern gespeisten Wahnwelten des Quixote. Locura compartida, ja, geteilter Wahnsinn.
Die verschachtelte und selbstbezügliche Struktur des Don Quixote, vor allem im zweiten Teil des Romans, hat viele Interpreten zu der Spekulation verleitet, es handle sich beim Don Quixote in Wirklichkeit um einen der ersten postmodernen Romane der Weltliteratur. So erscheint im zweiten Teil etwa ein Double von Don Quixote, das ursprünglich der Feder eines obskuren Autorenkollegen von Cervantes stammte. Das unerlaubte Fortschreiben von Erfolgsromanen gehörte damals zur Praxis des Literaturbetriebs. Und so versucht im Roman von Cervantes der echte Don Quixote dem falschen Quixote des Trittbrettfahrers Alonso Fernández de Avellaneda zu erklären, dass in Wirklichkeit er der echte und wahrhaftige Don Quixote sei. Der Romanist Wolfram Eichinger:
Dieses komplexe Ineinandergreifen dann eben von Wirklichkeit und Fiktion, das ist das Faszinierende. Also Bücher, sobald sie existieren, sind auch Teil von Wirklichkeit. Ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, wenn wir über den Quixote sprechen. Also genauso wie Kinder, die irgendwo im Park Harry Potter spielen.
Ungeachtet all jener Anspielungen auf sich selbst, lebt der Roman vor allem von der außergewöhnlichen Beobachtungsschärfe und Milieukenntnis der spanischen Realität, die Cervantes seiner Tätigkeit als Steuereintreiber in der südspanischen Provinz zu verdanken hatte. Wie sehr das Spiel mit der Fiktion im Don Quixote auch immer wieder umschlägt in die scharfsichtige Schilderung von Lebenswirklichkeiten komplexer Charaktere, zeigt etwa die Begegnung zwischen Don Quixote und Dorothea. Die lebenskluge und belesene Frau wird dem verrückten Ritter als Prinzessin Micomicona vorgestellt und spielt in Don Quixotes Ritterkosmos mit. Die Romanistin Marlene Bittwell-Steiner sieht in der Figur der Dorothea eine von jenen klugen Frauenfiguren, die Cervantes äußerst positiv darstellt.
Die bietet ihm in einer Fiktion, in der Fiktion an: Du kannst mich retten und mein Vater wird sich erkenntlich zeigen. Das ist nämlich der König von Micomicon. Und Don Quixote sagt: Nein, das geht nicht. Ich bin meiner Dulcinea verpflichtet.
Im Gegensatz zur viel zitierten Dulcinea von Toboso, die Don Quixote nur als Projektionsfläche braucht, um seine Illusion als fahrender Ritter aufrechtzuerhalten, gehört Dorothea laut Bittwell-Steiner zu jenen zahlreichen Frauenfiguren, die Cervantes, durchaus untypisch für seine Zeit, aus einer liberalen, emanzipatorischen Haltung heraus beschreibt.
Für die wird jetzt zwar kein bestimmter Bildungskanon reklamiert, aber sie treten so auf, dass sie schon Herrinnen ihrer selbst sind. Und das ist im Kontext des gegenreformatorischen Spaniens beachtenswert.
Der Roman Don Quixote avancierte in kürzester Zeit zu einem enormen Publikumserfolg, auch wenn die meisten zeitgenössischen Leser im Ritter Quixote nur einen schrulligen Narren sahen, über dessen Verrücktheit und Missgeschicke man sich amüsierte. Eine der wohl gründlichsten Auseinandersetzungen mit dem Jahrhundertroman lieferte Wladimir Nabokov, der sich vehement dagegen aussprach, Don Quixote nur als Witzfigur und Narren zu betrachten. Im Zuge seiner 1951 in Harvard gehaltenen Vorlesungen über den Roman zählte er mit der Akribie eines Schmetterlingsforschers all die Grausamkeiten auf, die Don Quixote im Laufe seiner Streifzüge erleidet.
Und jetzt beachten Sie bitte die Schläge, die er im Verlauf von nur einem Tag und einer Nacht erhält. Erstens Prügel mit Tragstöcken. Zweitens in der Schenke einen Fausthieb in die Kinnbacken. Drittens weitere Schläge im Finsteren. Viertens einen Hieb mit der eisernen Öllampe auf den Schädel. Und der darauffolgende Tag beginnt sehr hübsch mit dem Verlust fast aller Zähne, als unser Don von ein paar Schafhirten gesteinigt wird.
Auch in Nabokovs berühmtestem Roman Lolita, der zugleich mit den Don Quixote-Vorlesungen entstand, dürfte einiges von Don Quixote enthalten sein. Wie in Cervantes Roman gibt es einen gedoppelten Erzähler in Form eines Herausgebers, der laut Eigenangabe die Fieberträume eines Wahnsinnigen herausgibt. Und auch die Hauptfigur, der üble, aber nicht nur unsympathisch gezeichnete Kinderschänder Humbert Humbert, schreibt seine Memoiren im Gefängnis, wie einst Cervantes seinen Don Quixote. Literaturwissenschaftler Daniel Syrowe:
Die Art, wie aus meiner Sicht Nabokov einen lehrt, mit Büchern umzugehen, gerade beim Don Quixote, wo er sagt, es geht nicht darum, dass das eine literarische Tradition ist, sondern es geht darum, dass alle grausam sind zu diesem armen Verrückten, der eigentlich nichts wirklich getan hat. Dass, wenn man das als Maßstab nimmt, dass die Lesart von Lolita drastisch anders wird, als wenn man sagen würde, das ist in dieser postmodernen Tradition zu sehen, wo die Spielereien mit literarischen Versatzstücken für das Amüsement des Lesers in erster Linie da sind.
Die Einflüsse des Don Quixote sind neben unzähligen Adaptionen für Kinderbücher und Comics auch im Film oder Fernsehen unübersehbar. Das mit dem Quixote etablierte Gegensatzpaar zwischen Leib und Seele, Verstand und Körper, fand etwa in Asterix und Obelix oder Laurel und Hardy zweifellos seine Fortsetzung. Die Komik des Slapstick entsteht heute wie damals nach demselben Don Quixotesken Prinzip, dem Verrennen in die eigene Idee. Der Medienwissenschaftler Jörg Türschmann:
Das Auflösen von Ordnung und das darüber Lachen ist ganz sicher so, dass das ein Moment ist, was eine Rolle spielt. Man muss dabei allerdings unterscheiden, dass bei diesem Lachen es ja dazu kommt, dass die Figuren ihr Programm rigide verfolgen. Die haben eine Vorstellung, was man etwas machen muss und lassen sich nicht beirren. Und deswegen gilt ihnen ja auch unsere Sympathie. Man merkt, sie sind nicht ganz beieinander, aber sie sind davon so überzeugt, dass das entzückt.
Der Siegeszug des Ritters von der traurigen Gestalt drückt sich auch in der Vielzahl von Adaptionen für Kino und Fernsehen aus, von denen weltweit geschätzte 300 Produktionen existieren. Die meisten Adaptionen scheitern, so Türschmann, jedoch an ihrem Hang zur Infantilisierung der Figur des Don Quixote.
Infantilisierung ist für mich auch das Musical, dieses The Man of La Mancha, wie sowas heißt. Da geht die Infantilisierung mit einem perfekten Spektakel eine bedauerlicherweise kongeniale Verbindung ein.
Die vielleicht interessanteste, jedoch nie zu Ende geführte Adaption des Don Quixote stammt vom großen Altmeister des englischsprachigen Kinos, Orson Welles.
Orson Welles ist das im Grunde insofern genial gelungen, weil er völlig gescheitert ist mit seinem Projekt und der Kampf gegen Windmühlen im Grunde genau davon zeugt. Ja? Also er hat ja versucht, seinen ersten Farbfilm mit Don Quixote zu drehen in Paris und das ist dann nicht weiter vollführt worden. Und dann ist er umgestiegen auf Schwarz-Weiß, 16 mm in Stummfilmversion, mit der er dann auch gescheitert ist. Das war, glaube ich, nach dem Mexiko-Film, den er gemacht hat, ist aber auch damit nicht zum Ende gekommen.
Im Gegensatz zu Orson Welles ist Cervantes mit seinem Werk und letztendlich auch mit seinem Leben durchaus zu einem versöhnlichen Ende gekommen. In einem wahren Schaffensrausch schrieb er in den letzten Lebensjahren neben dem zweiten Teil des Quixote seine ebenso bahnbrechenden exemplarischen Novellen. Wenige Tage vor seinem Tod vollendete er in einer letzten großen Anstrengung den religiös angehauchten Roman Persiles und Sigismunda, der ihm endlich auch die so heiß ersehnte Wertschätzung in gebildeten und akademischen Kreisen einbringen sollte. Am Ende darf man sich den am 22. April 1616 verstorbenen Miguel de Cervantes Saavedra wohl mit einem Schmunzeln im Gesicht vorstellen.
Vielleicht kommt doch noch der Tag, da ich diesen abgerissenen Faden wieder aufnehmen und sagen kann, was noch zu sagen wäre. Lebt wohl, ihr Scherze, lebt wohl, ihr Späße, lebt wohl, ihr heiteren Freunde, denn ich sterbe und hoffe dabei, euch bald zufrieden im Jenseits wiederzusehen.